Ja, liebe Gemeinde, ich möchte euch heute Morgen jemanden vorstellen. Ich kenne jemanden, der war zu seinen Lebzeiten nett ausgedrückt ein Quertreiber. Meistens oder manchmal oder oft unhöflich, taktlos. Der hatte eine Handvoll enge Mitarbeiter, aber denen ging es auch nicht immer so gut mit ihm, denn er meckerte meistens öffentlich an ihnen rum, dass sie irgendwie langsam, manchmal ein bisschen dämlich, töricht, schwer vom Bestand, begriffsstutzig, was auch immer sein, Autoritäten gegenüber, naja, egal ob jetzt irgendwie staatlich oder kirchlich, vollkommener respektlos, oder Auftritt regelmäßig. Und wenn er die Wahl hatte, sich mit Leuten abzugeben, dann wählte er meistens Kriminelle, Leute aus dem Rotlichtmilieu oder irgendwelche sozial Ausgestoßenen. Vollkommen sympathisch, oder? Wenn man es denn so hört von der Beschreibung. Aber ich denke, manche von euch wissen, wen ich meine. Wer da sich so benommen hat. Das wäre eine Beschreibung eines Außenstehenden über Jesus, der sich regelmäßig so verhalten hat. Jesus war in der Gesellschaft von vor 2000 Jahren ein ziemlicher Quertreiber, der einiges, wenn nicht fast alles, auf den Kopf gestellt hat. Er war bewusst anders und ist meistens dadurch ziemlich angeeckt und war für viele super unbequem. Er stellte nämlich alles und jeden auf den Kopf und das radikal und durchdacht. Einige, denen es am schwersten mit Jesus ging, vor allem mit seiner Art, wenn er Dinge auf den Kopf stellte, waren die religiösen Eliten, könnte man sagen, der damaligen Zeit. Jetzt fragt man sich, okay, was soll das sein? So die religiösen Leute, die was zu sagen hatten im Judentum vor 2000 Jahren, also die Priester, Schriftgelehrte, besonders fromme Leute, die den Ton angaben, wie Glaube gelebt werden sollte, die hatten damals ein riesengroßes Problem mit Jesus, denn er stellte sie und auch ihr religiöses Konzept extrem nachhaltig in Frage. Und so finden wir es in den Evangelien immer wieder beschrieben, dass Jesus genau mit dieser Gruppe total angeeckt ist. Jesus war unbequem, hat ihre Prinzipien und ihre Vorstellungen vollkommen in Frage gestellt. Und einmal schreibt das Lukas-Evangelium, war Jesus wieder unterwegs und er war von einer großen Menge an Leuten umringt. Natürlich wieder nicht das Who is Who der Gesellschaft, sondern wieder die Niemande, die Unerwünschten, die Unüberzeugten, die geistlich Verwirrten, die moralisch Kaputten, einfach alle, die eigentlich sonst von allen ignoriert wurden, genau die waren bei Jesus. Leute, für die Gott eigentlich im Blick der normalen Leute unmöglich etwas übrig haben konnte. Leute, die eigentlich Gott gar nicht interessieren dürften, weil sie sich so gottlos verhielten. Und am Rande dieses Pulks, wo da also Jesus mit diesen Leuten sitzt und sich unterhält, steht wieder mal so eine Gruppe von religiösen Führungspersönlichkeiten, die genau das sehen und eigentlich nur noch kopfschüttelnd sagen, wie kann der sowas machen? Sie fanden es höchst bedenklich, dass Jesus, der als Prophet auftrat, der eigentlich als Lehrer angesehen war, mit solchen gottlosen Leuten sich abgab und damit vollkommen seine gute Lehre, die er hatte, nichtig machte. Wie konnte er mit solchen ausgestoßenen Leuten Gemeinschaft pflegen? Und in dieser einen Stelle, wo Lukas darüber erzählt, fängt Jesus an zu erzählen. Der kriegt nämlich anscheinend mit, dass diese wichtigen Leute das Problem mit haben und also erzählt er etwas lauter, drei Geschichten. Er fängt an zu erzählen über einen Hirten, der ein Schaf vermisst. Er hat 100 Schafe und er lässt 99 zurück, weil eins fehlt. Egal, was mit den 99 passiert, er geht los und sucht so lange, bis er das eine Schaf gefunden hat und zurückgebracht hat. Und nachdem er es gefunden hat, trägt er es nach Hause und kaum ist er daheim, ruft er seine Freunde zusammen und sagt, hey, lasst uns ein Fest feiern, denn ich habe mein verlorenes Schaf wiedergefunden. Schöne Geschichte. Jesus macht aber gleich weiter. Er erzählt eine zweite. Er erzählt von einer Frau, die 10 Münzen hatte. Und eine Münze geht verloren. Da zündet sie also eine Lampe an und fängt an, ihr komplettes Haus auf den Kopf zu stellen. Alte Lehmhäuser, die hatten keinen festen Boden, also fängt sie an, den ganzen Dreck wegzufegen, dass sie wieder die feste Lehmschicht findet. Sie sucht unter allen Möbeln, hinter allen Schränken, unermüdlich, bis sie diese eine Münze wieder findet. Und als sie gefunden hat, war sie so überglücklich, dass sie ihre Freunde und Freundinnen zu einem großen Fest einlud und sagte, hey, ich habe meine Münze wieder gefunden, lasst uns feiern. Doch nach diesen zwei kurzen Erzählungen legt Jesus noch einen drauf. Und jetzt erzählt er von einem Mann und seinen zwei Söhnen. Dieser Mann hat Geld, anscheinend relativ großen Besitz und zwei Jungs. Der jüngere der beiden fing irgendwann mal an, große Töne zu spucken. In einem Anfall von Größenwahn, könnte man sagen, und Abenteuerlust, meinte er, jetzt muss ich die Welt entdecken. Oh, jetzt muss ich da raus, nicht mehr irgendwie nur bei meinem Vater auf dem Hof schaffen, ich will raus in die Welt und was erleben. Deshalb überredet er seinen Vater, seinen Anteil am Familienerbe vorzeitig zu bekommen, macht sich seine Taschen voll, packt alles, was er braucht und ist weg. Weg in ein fernes Land und dort fand er endlich das, worauf er gewartet hatte. Party, Highlife, coole Typen, endlich konnte er Spaß haben. Doch bald musste er feststellen, dass das mit dem Spaß und diesen coolen Typen, mit denen er sich angefreundet hat, nicht so ganz einfach war. Denn als ihm das Geld ausging, waren die ganz schnell wieder weg. Und jetzt stand er da in einem fremden Land, ohne Geld, ohne eine Arbeit. Und irgendwann bekommt er einen Job, der für einen Juden der damaligen Zeit vollkommen undenkbar war. Er wird Schweinehirte. Bei einem reichen Mann hütet er die Schweine zu einem Hungerlohn und muss darben. Hunger, Durst, kein Geld, nichts über den Kopf. Mittlerweile kommt dieser Ausgleich und Unglücksrabe zur Vernunft, während er dort bei den Schweinen sitzt, im Dreck, in der Sonne und überlegt, was mache ich jetzt? Er überlegt und nimmt sich vor, hey, ich gehe zu meinem Vater zurück und entschuldige mich für mein unreifes und absolut verantwortungsloses und idiotisches Verhalten. Aber nicht, weil ich irgendwie wieder zurück möchte als Sohn, sondern weil ich zurück möchte als Knecht. Ich möchte bei ihm arbeiten, dann geht es mir wenigstens besser, denn mein Recht als Sohn zu gelten, das habe ich verwirkt. Und man kann sich, glaube ich, gar nicht vorstellen, mit welchen Gefühlen der sich da auf den Weg macht, weil er nicht weiß, wie reagiert mein Vater, wenn der mich wieder sieht, nach Monaten oder Jahren, die ich weg war. Und er macht sich also auf dem Heimweg mit wahrscheinlich einerseits irgendwie schon so ein bisschen Freude, die Leute wiederzusehen, die ihm früher wichtig waren, aber auch großer Angst und Trauer. Und als er dann so um die letzte Wegbiegung daheim wahrscheinlich kommt, bevor er so das erste Mal wieder den Hof seines Vaters sieht, sieht er etwas Komisches. Vor dem Haus steht jemand. Jemand, der tagelang, wochenlang, monatelang, stundenlang voller Sehnsucht nach seinem Sohn Ausschau gehalten hat und der ihn sofort sieht. Der Vater rennt seinem Sohn so schnell er kann entgegen, als ihn das erste Mal wieder erblickt nach dieser großen Pause. Und rennt ihm entgegen, was ein Mann der damaligen Gesellschaft niemals machen dürfte, das vollkommen unangebracht, der schreitet, aber der rennt nicht. Und er rennt diesem Sohn entgegen und packt ihn, schließt ihn in die Arme und ich kann mir vorstellen, der Sohn kann sich gar nicht erklären, was jetzt da gerade passiert ist und fängt dann irgendwie stockend an, Vater, ich habe da einen riesen Fehler gemacht und ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Und bevor der überhaupt irgendwie weitererzählen kann, packt ihn der Vater bei der Schulter und sagt, oh komm, sag doch nicht sowas, ich freue mich so, dass du wieder daheim bist. Und man fühlt wirklich, wie diese Freude und diese Liebe dieses Vaters überquillt, dass endlich sein Sohn wieder da war. Und kaum hat sein Vater ihn ins Haus buxiert, da holt er schon gleich die ersten Diener und sagt, hey kommt, also erstmal hier frisches Badewasser und besorgt mir was Gutes zum Anziehen, dass mein Sohn wieder, wie er ist. Und besorgt ihm was zu essen und wir wollen heute Abend ein Riesenfest feiern, denn mein Sohn ist wieder lebendig geworden. Er war tot, aber jetzt ist er wieder da. Holt das beste Vieh aus dem Stall, das wir schlachten können, denn er ist wieder da. Und dann kommt der ältere Sohn und ärgert sich, dass für den, der so viel Mist gebaut hat, der Vater so viel übrig hat und für ihn feiert und für ihn sein Geld auf den Kopf haut nochmal. Und dann hören diese drei Erzählungen auf in dieser Gruppe, wo Jesus sitzt mit den Ausgestoßenen, mit den Unwichtigen, mit dem absolut Verhassten der Gesellschaft und diesen Wichtigen, diesen Leuten, auf die man achtet. Die glaubten, sie wäre besser als die anderen, und erzählt diese drei Gleichnisse. Jesus erzählt die drei Gleichnisse vor allem für die, die am Rand stehen. Die Wichtigen, die Priester, die Angesehenen, die meinen, sie wären was Besseres als die Leute, die Jesus umringen. Diese Leute waren verstrickt in ihre Wertesysteme, in ihre Schubladen, wie Glaube, wie Religion gedacht werden musste. Und in diesem System haben sie den Blick auf das Wesentliche verloren. Manchmal frage ich mich, was Jesus zu unserer Landeskirche sagen würde. Weil wir schon von da, von der Form von einer Art etablierten Kirche sprechen können, also das offizielle religiöse System. Was würde Jesus zu unserer Landeskirche sagen, und kämen wir ähnlich schlecht weg wie die Priester der damaligen Zeit? Manchmal, wenn man sich so als Pfarrer seine Gedanken macht oder als Gemeinde, es gibt so viele Sachen, die einem in Leitung in den Kopf schwirren. Verwaltung, dann gibt es die Frage, wie wird renoviert, wie wird gebaut, wie sieht es jetzt mit unserem Kirchdach aus? Auf Kirchenebene, was macht der Pfarrplan? Wie kriege ich meine neue Haushaltsordnung durch, die sie jetzt machen müssen? Wie machen wir es mit dem Anstellungsrecht und Ausbildungsfragen? Alles in Gesetzestexte gegossen. Programme und Themen, die manchmal und manchmal auch nicht die Leute erreichen, oft aber auch an vielen Gesellschaftsgruppen vorbeigehen. Was würde Jesus zu unseren Systemen sagen, in denen wir oft festgefahren sind? In den Schubladen, in denen wir denken? Die Priester und diese Schriftgelehrten der damaligen Zeit, die meinten es sicherlich gut. Die waren überzeugt davon, dass das das Richtige war. In ihrem System haben sie nach bestem Wissen und Gewissen versucht, Gott zu gefallen, Gottes Willen umzusetzen. Und ich glaube, die Landeskirche macht das auch so. Wir machen das ja auf Gemeindeebene auch so. Wir versuchen nach bestem Wissen und Gewissen, das zu machen, was sich Gott wünscht. Und viele solcher Schubladen, solcher festen Formen sind gut und notwendig, denn so würde Kirche nicht funktionieren, wenn wir die nicht haben, wenn wir kein Recht haben, wie es funktioniert. Doch diese Formen führen uns in eine ganz, ganz wichtige Gefahr, dass wir nämlich das Wesentliche aus den Augen verlieren. Das Wesentliche, wie es auch damals die Priester und Schriftgelehrten oft aus dem Blick verloren haben. Jesus dagegen hat gesagt, hey, ich mache das Wesentliche. Ich lasse die Vorstellungen, die Erwartungen, die Schubladen sausen und mache das, was in meinen und vor allem mit Gottes Augen wirklich wichtig ist. Ob seine Zuhörer das damals begriffen haben, wissen wir nicht. Aber das Wesentliche kommt, finde ich, in diesen drei Gleichnissen hin und auch in Jesu Leben. Nämlich Gottes Liebe zu jedem Einzelnen. Deshalb hat sich Jesus auch nicht nur mit den wichtigen Leuten getroffen, sondern vor allem mit den Unwichtigen, weil er bewusst hat, die brauchen Gottes Liebe ganz besonders. Gottes Liebe und der Blick auf jeden Einzelnen, das ist das Wesentliche, was Glaube ausmacht, was Gottes Blick auf unsere Welt, auf uns Menschen ausmacht. Eine Liebe, die so groß ist, dass sie über Schuld hinwegsehen kann und den verirrten Menschen dahinter wertschätzt. Deshalb saß Jesus mit Zöllnern, die jeden, der am Zor vorbeikam, übers Ohr gehaut haben am Tisch. Deshalb ging er zu den Prostituierten, die sich jenseits jeglicher gesellschaftlicher Norm damals benommen haben, weil er genau wusste, hinter diesen schuldigen Menschen stehen wunderbare Geschöpfe Gottes und die liebt Gott unsagbar stark. Gottes Liebe ist so stark, dass sie geduldig Jahre, Jahrzehnte der Auflehnung und egoistischen Vergnügungssucht, wie bei dem Sohn im Gleichnis, der Jagd nach Geld und Erfolg überdauern kann. Und angesichts jeder Situation sagt Gott dazu, auch wenn du meilenweit vom Weg abgekommen bist, du bist und bleibst mir wichtig. Egal, wer du bist, mir liegt an dir. Und unter dem Aspekt müssen wir uns als Kirche oder auch ganz persönlich die Frage stellen, wie steht es denn um unseren eigenen Blick? Haben wir Gottes Blick, der auch unser Leben, unsere Lebensgestaltung vorgibt, wie es läuft? Haben wir diesen Blick aufs Wesentliche, diese Liebe Gottes für jeden Einzelnen, wenn wir gemeinsam glauben und Gemeinde leben und planen? Ist es unsere Motivation, Gottes Liebe zu den Menschen auf der Straße, zu egal wem zu bringen? weil die es brauchen. Haben wir diese Leute, auch die Ausgestoßenen, die übersehen werden gern, im Blick, wenn wir planen? Jesus hat durch sein Leben und auch durch viele Geschichten, Gleichnisse, die er erzählt hat, gezeigt, für Gott gibt es nicht diese Kategorisierung drinnen, draußen. Richtig und unrichtig als Lebensentwurf, dass ich nicht dahin gehen darf. Natürlich sagt er, es gibt Dinge, die gut sind, die schlecht sind, aber es gibt kein, du bist so weit draußen, dass ich nichts mehr mit dir zu tun haben möchte. Gott will zu allen kommen, egal ob sie in das religiöse System passen oder das gesellschaftliche oder nicht. Jesus will jeden Menschen, egal ob auf der Straße oder im Haus, erreichen. Deshalb ging Jesus auch genau zu diesen Leuten und wir sollten uns fragen, ob wir auch diese Leute im Blick haben. Die Leute, die unscheinbar sind, die man gern übersieht. Gott möchte, dass wir ansteckende Christen sind. Seine Botschafter, die seine Liebe aufnehmen und in ansteckender Weise jedem weitergeben. Das ist Gottes Wunsch und Wille und da ist Jesus uns unser unsagbar großes Vorbild. Jesus hat so überzeugend veranschaulicht, um was es wirklich geht. Es geht darum, Gottes Gnade und Liebe weiterzugeben, von Mensch zu Mensch, bis die ganze Welt förmlich hinweggerafft ist von einer Epidemie von Liebe, liebenden Herzen, von Gottes Liebe. Ich möchte euch heute zum Abschluss der Predigt einfach mal 2, 3 Gedanken und Anfragen mitgeben. Vielleicht kommen euch Leute in den Sinn, die wir bisher übersehen haben als Gemeinde. Das wäre total toll, wenn wir da neue Leute entdecken, denen wir Gottes Liebe nahebringen könnten. Überlegt euch mal, was sich ändern müsste, damit ihr und wir als Gemeinde diesen Liebesblick Gottes immer mehr bekommen, um hier in Hessigheim Dinge in seinem Sinn zu verändern. Gibt es Leute, die wir übersehen? Gibt es Leute, die vielleicht Gottes Liebe besonders brauchen? Und daher gilt es für uns ganz bewusst und für euch mal durchzubuchstabieren, wen haben wir denn eigentlich im Blick und wen nicht? Und das gilt für jeden persönlich und auch für uns als Gemeinde insgesamt. Zu welcher Randgruppe, zu welchen gesellschaftlichen, unwichtigen und vielleicht gemiedenen Leuten würde Jesus ganz bewusst bei uns gehen? Wird er hier bei uns sitzen, bei den Leuten, die schon dazugehören, oder wird er irgendwo draußen sitzen, wo wir ihn nicht erwarten? Macht euch mal Gedanken, wo wir als Gemeinde und wir und jeder persönlich blinde Flecken hat, wen wir nicht erreichen oder gar übersehen. Denn wenn wir als seine Nachfolger, als Jesu Nachfolger nicht versuchen, seinen Blick zu haben und auch seinen Vorgaben zu entsprechen, die Leute hier vor Ort zu erreichen, wer soll es denn sonst tun? Amen.